der Podcast mit Sarah Wetscherer und Thea Hummel.
Wir wollen Kirche zu einem safer Space machen.
Dafür legen wir den Stachel in die Wunde.
Mal mit Gästinnen, mal zu zweit.
Aber immer mit Herz. Halli, Hallöchen und herzlich willkommen bei Stachel und Herz, heute hier mit euren beiden Lieblingsproblemen im Stadtbild. Hallo Sarah.
Hallöchen, Popöchen. Sagt man das so?
Hallöchen, Popöchen.
Wie sagst du das manchmal?
Nein, ich sage Halli, Hallöchen.
Sagst du?
Halli, Hallöchen sag ich also mit voller Ernsthaftigkeit.
Also wenn du hier morgens ins Büro kommst, sagst du nie Halli, Hallöchen.
Doch, ich sag das manchmal.
Hello, my dear, sagst du meistens zu mir. Das ist deine Begrüßung.
My dear sage ich eigentlich nie.
My love.
Ich sage entweder my love oder my darling. Aber dann natürlich mit britischem Akzent, also darling.
Okay, ja, Entschuldigung, ich mach's jetzt.
Because nicht I'm from the theater, darling.
Ja. Yeah.
genau, also my dear finde ich so ein bisschen altbacken.
Okay, okay.
Aber Halli, Hallöchen sage ich häufiger. Ja.
Popöchen.
Halli, wie heißt
ich es? Möchte überleiten zu deinem Stachel, den du mitgebracht hast.
Popöchen.
Popöchen.
Das ist ein super, also machen wir dann jetzt schon Stachel oder
ja,
wie?
Ja, komm,
oder?
Einfach rein da, nicht so lange.
Nicht lang blub. Schnacken, Kopf in, okay,
nein,
Julian.
Popöchen.
Push the
Popöchen.
Julian, drück lieber den Knopf, meine Güte.
Der Stachel der Woche.
Eine Sache, wovon ich nicht gedacht hätte, dass es mich so aufregt, hatte ich euch letzte Woche in unsere Insta-Gruppe geschickt.
Jetzt denken alle, wir haben hier eine Insta-Gruppe mit allen Followern.
Nein, euch beiden, ich dir weiß. Und Julian.
Ja, aber die Leute sehen nicht, wie du auf uns zeigst mit deinem Finger.
Ach so, Entschuldigung, wir sind ja immer noch kein Videopodcast. Wir sind ja immer noch kein Videopodcast. Liebe Leute, wir sitzen hier zu dritt im Büro in unserem Raum. Julian an der Technik und Sarah und ich. Und ich hatte in unserer Dreiergruppe eine Insta-Story geschickt. Wir haben ja schon mal über die Kardashians geredet und über meine Abneigung dieser Familie gegenüber. Und ich glaube, ich habe damals irgendwie den Satz gesagt, alles, was ich über Kim Kardashian, über die Kardashians weiß, weiß ich unfreiwillig. Ich finde die einfach nur wahnsinnig, ich finde sie wahnsinnig nervig. Ich finde das ganz schrecklich, dass sie so unglaublich reich sind mit und wie sie so unglaublich reich und berühmt geworden sind. Und ich mag sie nicht. Und Kim Kardashian hat ja eine Unterwäsche-Linie. Also sie macht Unterwäsche und hat es auch schon in der Vergangenheit häufig geschafft, sehr kontroverse Produkte auf den Markt zu bringen. Zum Beispiel ein BH mit künstlichen Brustwarzen, sodass es unter der Kleidung immer so aussieht, als hättest du harte Nippel.
Also ich kaufe mir eher BHs, wo man
das nicht sieht, genau, ja. Wo man das verdeckt. Und sie hat halt das Gegenteil gemacht und die Werbekampagne dazu war, dass sie, da hat sie dann, war das Thema dann Klimawandel und dass sie gesagt hat, wenn es jetzt immer wärmer wird, wird sowas halt nicht mehr passieren und deswegen braucht man jetzt diese Brustwarzen-BHs. Also sie hat sozusagen dieses wirklich sehr, sehr ernsthafte Problem des Klimawandels durch den Kakao zu ziehen, um diesen völlig absurden BH zu verkaufen und zu sagen, hier sieht es dann die ganze Zeit aus, als würdest du frieren. So.
Aber funktioniert ja anscheinend, ne?
Innerhalb von kürzester Zeit ausverkauft, Riesenaufmerksamkeit, weil es natürlich dann auch diesen Shitstorm gab. Und einen ähnlichen Shitstorm hat es jetzt wieder gegeben, denn Kim Kardashian hat einen Stringtanga auf den Markt gebracht mit künstlicher Schambehaarung. Und zwar in, wie es auch für Skims absolut üblich ist. Und das ist wiederum eine ganz gute Sache, weil diese Skims-Unterwäsche gibt es immer in ganz vielen. Also normalerweise, wenn du so Unterwäsche hast, die hautfarben sind, ne, dann ist das so ein komisches Beige, was irgendwie nicht allen möglichen Menschen passt. Und bei Skims ist es tatsächlich so, dass es da eine sehr breite Shade Range, also so eine sehr breite Farbpalette gibt. Mhm. Von
so wie die Hautfarbenstifte.
So wie die Hautfarbenstifte. Also es gibt, ne, ein dunkles Braun und ein helleres Beige und so weiter. Viele unterschiedliche Beige-Töne. Und auch diesen Stringtanga, also The Ultimate Bush heißt dieser Tanga. Also humorvoll ist das ja schon irgendwie. Gibt es auch in unterschiedlichsten Haarfarben, also ich glaube insgesamt gibt es 12 verschiedene Ausführungen davon und unterschiedlichen Haarstrukturen auch, also von sehr lockig bis eher wellig. So. Mhm. Und was mich daran so aufgeregt hat und weshalb es deswegen auch ein, übrigens innerhalb von 24 Stunden ausverkauft.
Mhm. Aber auch gut, ne? Also alle Haarfarben waren ausverkauft.
Alle?
Siehst du?
Sie spricht ein sehr diverses Publikum an, ist auch sehr, sehr erfolgreich damit. Also sie ist ja wirklich, sie ist ja Milliardärin. Und
Self-made-Milliardärin, oder?
Naja, also sie ist jetzt nicht irgendwie in Armut hineingeboren worden. Mhm. Ne? Also ihr Vater.
Ich kenne die
ja
eigentlich gar nicht.
Echt?
Nee, ich kriege auch nichts unfreiwillig mit. Ich kriege einfach nichts mit.
Komisch, warum weiß ich so viel über die? Ja, also ihr Vater, vielleicht ist das so ein Hate, also weißt du, wenn du etwas nicht magst, aber dann so eine Faszination auch hast, wie so ein Unfall, wo man nicht weggucken kann. Und dann wird dir das immer wieder gezeigt und so. Ihr Vater war war Anwalt und war der Verteidiger von O.J. Simpson in seinem in
dem Mord. Den kenne ich wiederum.
Ja.
Da habe ich die Doku gesehen.
O.J. Simpson, damals in dem Mord, also in dieser Gerichtsverhandlung, war Kim Kardashians Vater sein Verteidiger, also sein Anwalt.
Ist der auch Kardashian?
Ja. Ich glaube, Robert Kardashian. Okay. Warum weiß ich das? Es nervt mich so
sehr. Okay, kommen wir zurück.
So.
Und was ärgert dich jetzt daran?
Was mich daran ärgert, ist, dass Frauen seit Jahrzehnten suggeriert wird, dass Schambehaarung etwas Schlechtes ist. Überhaupt Körperbehaarung. Ja? Also das gilt als etwas, was unhygienisch ist und was hässlich ist. Und also in der Regel lässt man sich das auch von Männern sagen, die selber total behaart sind. Aber Frauen haben sozusagen von den Augenbrauen abwärts einfach komplett glatt zu sein. So, das ist so die Ästhetik, die unter anderem auch von Frauen wie und von Firmen wie die von Kim Kardashian gepusht werden. Frauen haben so zu sein.
Mhm. Und jetzt hast du jetzt aufgehört, dir die Beine zu rasieren?
Nein,
gibt ja viele Frauen,
ich bin
die damit
ja total
aufhören,
beeinflusst davon. Ich meine, wir haben ja auch schon, als wir über Body Image und Body Positivity und so, haben wir ja selber darüber gesprochen, auch wie reflektiert wir selber sind und wie bewusst uns das ist, wie wir geprägt wurden als Millennial-Frauen vor allem Dingen. Aber führt das dazu, dass wir irgendwas?
Aber es gibt ja viele Frauen, die sich dann nicht mehr die Beine rasieren. Ne?
Ja.
Das würde ich nicht machen.
Eben, genau.
Also ich finde es gut.
Ja.
Dass das
ich
Menschen
machen.
Ich
finde es gut, dass das Menschen machen.
Ich mach das nicht.
Ich finde es gut, dass das Menschen machen. Aber worum es mir hier geht.
Es machen aber übrigens, das möchte ich auch noch sagen, ich kenne vor allem weiße Frauen, die das machen.
Die was machen?
Sich die Beinhaare dann doch wieder wachsen lassen.
Mhm. Ja, weil es da auch nicht ganz so
schlimm ist.
Was heißt nicht so schlimm ist? Nicht so sichtbar. Nicht so sichtbar einfach.
Ja,
also
ja. Das ist ja auch nochmal, also man bespricht das immer so unter Sexism, aber selten unter Racism.
Ja.
Denn das muss ich auch nochmal sagen bei der Debatte, die ich auch häufig höre, ja, das betrifft nur Frauen und so. Das weiß ich nicht. Also wenn ich mir die ganzen Barbershops angucke,
ja,
dann betrifft Enthaarung auch Männer.
Absolut.
Und zwar Männer aus dem Nahen Osten.
Ja.
So. Also
ja,
arabisch gelesene Männer, die betrifft das auch.
Den
weil
ja
die
auch
müssen auch, die dürfen auch nicht zu behaart sein. Mehr.
Genau, und POC grundsätzlich, ist ja auch das Narrativ, was seit Jahrhunderten so gepusht wird, ist, dass People of Color unhygienisch, schmutzig,
unzivilisiert,
ja, dass sie schlecht riechen und so weiter und so fort. Und deswegen ist es ja da nochmal besonders bedeutsam, was so Hygiene, also was ja auch Quatsch ist, ne? Dass man ist ja nicht automatisch unhygienischer, weil man behaart ist,
ja,
an bestimmten Stellen. Aber das ist ja so das Narrativ, was gepusht wurde.
Und man versucht halt durch alles auch besser ein Stadtbild zu passen, ne?
Ja, genau.
Sich dem westlichen Schönheitsidealen anzupassen.
Richtig.
Ja, aber kommen wir nochmal zurück zu dem
Thema
Unterbuchsen.
Also weißt du, wie zum Beispiel Nestle die Wasserversorgung kompletter Regionen lahmlegt, um den Leuten dann Mineralwasser in Flaschen zu verkaufen?
Mhm.
Also dass da ein Narrativ gepusht wird, ein Ideal oder dass da Wirklichkeiten geschaffen werden, um daraus dann sozusagen aus der Not oder aus dem Mangel, der entsteht, einen Profit zu schlagen.
Ja, und jetzt meinst du?
Und das ist das, was Kim Kardashian macht. Also sie nutzt das quasi aus und das ist ja auch ein Narrativ, was sie selber durch ihren eigenen Body Image und was sie auch selber so praktiziert hat, dass sie einfach komplett unbehaart ist, dass sie sagt, und jetzt verkaufe ich den, das, was die Frauen sich zu Hause selber eigentlich wachsen lassen könnten, verkaufe ich denen jetzt für $40. Und schlage einen Profit daraus, dass ihnen jetzt seit jeher sozusagen gesagt wurde, sie sollen da unten haarlos sein.
Aber sie hat sich ja nicht ausgedacht, dass wir da unten haarlos sein sollen.
Ja, aber sie profitiert jetzt davon.
Obwohl sie unten haarlos ist. Wissen wir, dass sie unten haarlos ist?
Ich glaube, ich habe damals dieses Video nicht geguckt, was damals kursierte.
Was für ein Video?
Ach so, ein Sextape. Ah. Deswegen ist sie ja bekannt. Deswegen, das ist doch der Grund, weshalb sie berühmt geworden ist.
Ich dachte, durch ihren Vater, der Anwalt war.
Nein, sie war einfach nur irgendein Rich Kid und war mit Paris Hilton befreundet. Und dann gab es ein Sextape.
Von
dann
ihr und Paris Hilton?
Nein, von ihr und ihrem damaligen Freund.
Okay.
Und das war der Grund, weshalb sie so berühmt wurde.
Okay, ich habe wirklich gar keine
Ahnung.
Und das
war sozusagen der und die ganze Familie ist ja dadurch berühmt geworden. Dadurch kam ja dann erst diese Reality-TV-Show und so weiter.
Okay,
und dadurch ist das dieses Imperium entstanden. Nur das wurde ja auch schon.
Ich verstehe immer noch nicht, warum dich das so triggert.
Was mich daran triggert, ist, dass sozusagen Frauen gesagt wurde, ihr müsst dort unten haarlos sein. Und jetzt wird daraus ein Produkt geschaffen, das ihnen das zurückverkauft.
Also aber ich könnte ja auch immer noch wachsen lassen.
Richtig, aber es funktioniert ja trotzdem.
Okay, weil dann kann ich entscheiden. Ah, das ist so, waren die Kardashians nicht auch die sich so ein bisschen POC-mäßig dann auch?
Ja,
also
genau,
Brauner
mit Cornrows und
genau.
Fake Tan und so.
Das heißt, ich kann ja dann meine Behaarung unten aus- und anziehen, wie ich auch Hautfarbe
richtig,
und Cornrows
genau.
aus- und anziehen
dann auch,
kann als weiße
Du kannst
Person.
Dann auch sozusagen deine Schambehaarung je nach Lust und Laune wechseln.
Ja, jetzt bin ich bei dir. Scheiß Kim Kardashian. Meine Güte, was
ich
ein
weiß,
Stachel. Danke, dass du es mitgebracht hast.
Es tut mir
hast.
Leid, vielleicht regt dich das nicht so auf wie mich, aber mich hat das richtig aufgeregt.
Doch, meine Wut ist deine Wut. Okay, kommen wir zu anderen wütenden Themen.
Ja.
Jetzt haben die Leute
es passt
in der
auch ein bisschen,
gesehen.
Also Überleitung Feminismus und
ja.
wie Frauen instrumentalisiert werden und auch die Unsicherheit von Frauen instrumentalisiert wird.
Ja, kommen wir zu unserem Lieblingsfeministen, unser Bundeskanzler.
Fritze Merz.
Also Leute haben jetzt gedacht, boah geil, die reden über das Stadtbild, da habe ich noch nicht genug von gehört.
Und dann reden wir hier
und
über
dann,
Schambehaarung.
Und dann kommt Schambehaarung und harte Nippel von Kim Kardashian. So, da musstet ihr jetzt durch, kommen wir zum eigentlichen Thema Friedrich Merz. Manche können es vielleicht nicht mehr hören und können auch Friedrich Merz nicht mehr sehen. Aber ich muss sagen, ich habe jetzt ziemlich darauf gepocht, dass wir trotzdem darüber reden, weil ich das wichtig finde, weil es eben nicht so ist bei mir zum Beispiel, dass ich sagen kann, oh, jetzt habe ich genug davon, von der Stadtbilddebatte und jetzt will ich nicht mehr und dann drehe ich mich um und führe meinen Alltag weiter. So funktioniert das nämlich leider bei Menschen, die da von diesem Stadtbild betroffen sind, nicht so richtig. Denn das betrifft unser alltägliches Leben und ich kann mir halt nicht den Luxus nehmen, mich da rauszunehmen und zu sagen, so reicht jetzt und jetzt reden wir über Kim Kardashian oder so oder über andere Themen so. Und das finde ich, und deswegen war mir nochmal wichtig, dass wir das hier aufnehmen in dem Podcast, weil uns hören ja auch Leute zu, die vielleicht auch nicht so tief sich da jetzt eingearbeitet haben wie wir. Und wir sind ja auch hier ein Bildungsservice-Podcast und wollten euch einfach nochmal reinnehmen, um auch so ein bisschen was einordnen zu können nochmal, ohne jetzt auch zu dramatisieren oder irgendwas jetzt da auch so reißerisch oder so, wie manches dann auch gemacht worden ist, zum Beispiel vom ZDF, da kommen wir auch noch zu. Und ja, die Dinge ein bisschen einzuordnen und auch nochmal, um euch auch persönlich nochmal damit reinzunehmen. Was macht das alles mit uns eigentlich? Wie betrifft das unseren Alltag und so weiter? Und dafür habe ich meine Gliederung überlegt. Also ich würde ganz gerne die Dinge nicht so miteinander vermischen. Ich würde gerne, dass wir zuerst über Stadtbild reden. Erstmal, und dass wir so ein bisschen nach einer Zeittafel vorgehen. Zunächst hat er gesagt, die Bundesregierung korrigiere frühere Versäumnisse in der Migrationspolitik und mache Fortschritte. Und jetzt das Zitat, aber wir haben natürlich immer im Stadtbild noch dieses Problem. Und deswegen ist der Bundesinnenminister ja auch dabei, jetzt in sehr großem Umfang auch Rückführungen zu ermöglichen und durchzuführen. Mhm. Und später sagte der Kanzler dann auf Nachfrage, einige Tage später, er würde überhaupt nichts zurücknehmen. Fragen Sie mal Ihre Töchter, was ich damit gemeint haben könnte. Ich vermute, Sie kriegen eine ziemlich klare und deutliche Antwort. Und dann gab es ja noch das ZDF, was eine Umfrage gemacht hat, die dann sehr merkwürdig verfälscht auch dargestellt worden ist. Auch darüber würde ich reden gerne. Und am Ende wird es dann praktisch. Das mögen die Leute ja auch in Antirassismus-Seminaren und Workshops, ne? Dass sie am Ende sagen, so, was können wir denn jetzt machen? Und deswegen, liebe HörerInnen, bleibt dran. Am Ende sagen wir euch, was ihr machen könnt. Und dann gibt's natürlich wie immer noch unser Herz. Fangen wir also vorne an. Bist du einverstanden mit der Tagesordnung? Können wir kurz abstimmen?
Ja, ich habe keine Änderung.
Ah ja, du wolltest noch Humor einbringen, das habe ich hier in der Tagesordnung.
Genau, das ist so ein bisschen das fällt so ein bisschen da rein, wie wurde darauf reagiert.
Mhm.
Unter anderem, wie haben Töchter darauf reagiert, aber wir haben zum Beispiel auch diejenigen, die als Problem im Stadtbild dargestellt wurden, darauf reagiert.
Alright. Let's start.
Also die Aussagen haben wir ja, glaube ich, alle gehört. Auch die Möglichkeiten, die ihm dann auch gebeten wurden, zu präzisieren oder es zurückzunehmen, zu relativieren, zu meinen, zu fragen, was er da nun wirklich gemeint haben könnte. Und was mir da auch wirklich aufgefallen ist, ist dieses alte Muster auch bei Merz und auch bei Männern wie Merz, dieses auf gar keinen Fall mich erklären, auf gar keinen Fall zurückrudern, auf gar keinen Fall mich entschuldigen, sondern einfach nur weiterhin Stärke zeigen. Und Stärke zeigen heißt, ich provoziere durch Aussagen, die ich weder irgendwie belegen kann, die weder ich irgendwie mit richtigen Zahlen. Also es geht einfach nur um das Gefühlte, ne? Also diese Aussage Probleme im Stadtbild. Also da geht es um irgendwas Visuelles, da geht es um gefühlte Realität. Und das ist auch etwas, was man total oft bei Friedrich Merz sieht. Also das war schon, bevor er Kanzler wurde, mit den kleinen Paschas und so weiter. Also immer
die Zahnarzttermine.
Die Zahnarzttermine.
Der Weihnachtsbaum, bald ist ja wieder Weihnachten.
Also immer solche Schocker-Aussagen, für die er zwar Kritik erntet, aber die keineswegs zu irgendwelchen Konsequenzen führen. Er ist mittlerweile Kanzler und macht auch weiter so, aber die sozusagen dazu dienen sollen, erstmal eine bestimmte Gruppe von Menschen anzusprechen. Denn es gibt schon auch viele Leute, die dem beipflichten würden und sagen würden, ja, ich empfehle das auch.
Ja, da kommen wir erst gleich zu, das ist ja
genau.
Bei ZDF.
Aber das ist ja sozusagen die Intention dahinter, eine bestimmte Zielgruppe anzusprechen. Und natürlich auch ein gewisses Feindbild zu schüren. Denn und es war ja auch, Entschuldigung, es war ja auch, darauf wurde ja auch von vielen Menschen, die sich historisch zum Beispiel mit der Nazi-Zeit beschäftigt haben, verglichen mit Aussagen von Joseph Goebbels, die sehr ähnlich klingen. Wo es eben auch darum geht, dass damals halt eben jüdische Menschen das Stadtbild verunreinigen sozusagen.
Genau, dass es darum ging, Straßen und Plätze säubern zu lassen.
Genau.
So, diese Wortwahl, genau. Aber das finde ich ganz interessant, dass du gerade sagst, es ist ja mehr gefühlt, denn wir sind ja ein sehr faktenbasierter Podcast. Deswegen habe ich einmal nachgeguckt. Die Bevölkerung in Deutschland betrifft am 16. Juni waren wir in Deutschland ungefähr 83.491.000 Menschen, ja? Und das sind jetzt sehr, sehr viele. Mhm. Also wenn wir jetzt mal überlegen würden, was müsste passieren, damit sich ein Stadtbild von über 80 Millionen Menschen verändert?
Mhm.
Dann hat er ja hinterher zurückgerudert und gesagt, naja, das betrifft natürlich nicht alle, sondern nur die, die keinen dauerhaften Status haben und nicht arbeiten und sich nicht an unsere Regeln halten, ja? So, wenn man das jetzt nachverfolgen würde, wenn man da die Schnittmenge nehmen würde, derer, die keinen dauerhaften Status haben, die nicht arbeiten und die sich nicht an unsere Regeln halten, ja?
Also die kriminell sind.
Ja, jetzt kann man auch sagen, okay, das kann man jetzt auch nicht, da gibt es jetzt keine Kombistatistik zu,
Aber wenn man diese Zahlen mal zusammennehmen würde und gucken würde, was ist die relevante Zahl derer, auf die diese drei Dinge zutreffen, ja, dann kommen wir bei über 83 Millionen, ja, auf eine Zahl, die lautet 172.203. Das sind richtig wenige.
Wenn er
die jetzt alle von der Straße säubert, in Anführungsstrichen.
Was ja allein schon, also das
in ganz Deutschland auf über 80 Millionen, 172.000, das merkst du nicht in deinem Stadtbild. Also das ist auch dieses gefühlte, ja, hier das Stadtbild, das ist einfach Nonsens. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Das entspricht keiner Faktenbasis so. Und das war ihm sicherlich ja auch klar.
Aber das ist ja genau die Agenda. Das ist ja genau das. Also hier werden Gefühle angesprochen. Hier geht es nicht um Realität, hier geht es nicht um Fakten, sondern hier sollen Ängste geschürt werden.
Genau, und das schafft er ja auch damit. Denn der Gedanke hinter diesen Beispielen, die sind ja von ihm, dass er eigentlich unterscheidet mal wieder zwischen weißdeutschen Menschen und passdeutschen Menschen. Das ist ja eigentlich das, weil wie willst du, wie Angela Merkel es in dem Video ja auch gesagt hat, was dann auch auf Social Media rumgeht, wie willst du denn daran erkennen, ob jemand deutsch ist oder nicht? Am Aussehen könnte sie das nicht erkennen. Friedrich Merz anscheinend schon. Und wie kann er das erkennen? Nämlich indem er selektiert zwischen weißdeutschen Menschen und passdeutschen Menschen. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich finde, dass Friedrich Merz da was laut gesagt hat, was, glaube ich, auch viele Menschen leise denken. Und das ist letztendlich nämlich das Problem. Weil er damit auch den Menschen sowas subtil auch mitgibt. Ja, er weiß genau, wen er damit erreicht. Und genau deswegen hat er sich ja auch nicht entschuldigt, sondern nochmal einen draufgesetzt mit den Töchtern. Und das ist halt, das ist halt das Problem, also dass er da von Gefühlen eigentlich spricht, aber also tut, als ob das Fakten wären. Und gleichzeitig, und das fand ich so interessant, du hast mir heute so einen Artikel von Sascha Salzmann gezeigt, jüdische Schriftstellerin und Kuratorin. Und die schreibt in der, und Sascha schreibt in der Taz halt über die Wiedereröffnung der Münchner Synagoge, wo Friedrich Merz die Kippa getragen hat und wo ihm dann Tränen,
wo er sehr emotional war. Ja.
Und dazu schreibt die Schriftstellerin und Autorin Sascha Salzmann, jüdischer Background, wovon auch immer Friedrich Merz so tief ergriffen war, als er in der Münchner Synagoge Tränen über das Leid jüdischer Menschen in Deutschland vergoss. Eines muss klar sein, wenn er die Straßen und Plätze dieses Landes von migrantischem Leben reinigen will, dann reinigt er meines mit. Und das finde ich so interessant, dass er nämlich, wenn er von, wenn er davon spricht, von dem Stadtbild, da meint er natürlich nicht jüdisches Leben. Er meint aber dennoch die anderen, die aus dem Osten, aus dem Nahen Osten, die Muslime und so weiter kommen, alle, die nicht reguliert sind und so weiter. Also er wiederholt eigentlich die Geschichte, nur ein anderes Feindbild.
Und deswegen ist der Vergleich mit dem Tagebucheintrag von Goebbels nicht ganz von der Hand zu weisen, weil es ist ein Narrativ, was sich immer wieder wiederholt. Und diesmal ist es halt vielleicht eine andere Gruppe, aber es ist genau dieses Narrativ von wir sind wir und das sind die anderen und die verunreinigen unser Deutschland.
Und gleichzeitig werden ja die wirklichen Probleme im Stadtbild,
richtig,
die werden halt in den Hintergrund, die rücken halt in den Hintergrund. Also stattdessen müsste man ja über Fakten mal aus der Kriminalstatistik nachdenken. Also ringen um Lösungen von sozialen Problemen wie Armut, Drogenkonsum, Wohnungslosigkeit und so weiter. Darüber wird weniger geredet, weil sich alle über das Stadtbild der passdeutschen Aussage aufregen. Und die wirklichen Probleme, die unsere Gesellschaft betrifft, darum kümmert sich unsere christliche Partei irgendwie relativ wenig, hat man das Gefühl.
Und das, finde ich, legt Sascha auch ganz toll in dem Artikel dar, dass sie sagt, es darf jetzt nicht dazu führen, dass sich jüdische Menschen in so eine Komplizenschaft begeben, weil sie diesmal nicht betroffen sind. Weil das ist ja genau das, was hier auch gemacht wird, mit diesem klassistischen, ne? Also hier werden sozusagen Gruppen gegeneinander ausgespielt. Hier wird gesagt, hier kommen die Migranten, die dir das wenige an Bürgergeld, was du hast, auch noch wegnehmen wollen.
Naja, und er knüpft halt die Probleme, die wir gesamtgesellschaftlich haben, an das Aussehen und der Herkunft von Menschen. Und das ist eigentlich das Problem.
Ja, aber diejenigen, die hier sozusagen, ne, die dann auch interviewt werden, warum sie denn die AfD wählen und so weiter. Die sagen ja, ja, weil die kommen und nehmen uns das wenige, was wir eh haben, weg. Und hier werden aber nicht sozusagen die Probleme angegangen, die das lösen könnten, sondern das Problem wird verlagert auf diese Gruppe von Sündenböcken.
Und das, finde ich, ist auch so das Problem an vielen Aussagen von Friedrich Merz. Weil ich das Gefühl habe, dass er mit diesen Gefühlen der Menschen und den Ängsten der Menschen spielt und sie manipuliert, um gewählt zu werden. Aber das Problem bei Merz ist ja, und dazu gab es ja auch letztens, von welcher Stiftung war das denn? War das nicht die CDU-Stiftung sogar? Eine Umfrage oder eine Forschung dazu, wie man die AfD bekämpfen kann. Und dass man das eben genau zeigt, dass die Politik der CDU,
ja,
nämlich der Tabubruch und das alles, ne, die Brandmauer nicht so erhalten und so weiter, ja, dass das eigentlich dazu führt, dass die Rechten gewinnen.
Und das sieht also man das, ja auch in anderen auch europäischen Ländern.
Also naja,
man sieht
das
ja jetzt, ja, nicht nur in Deutschland, aber in anderen Ländern ist es ja schon richtig krass. Also da sieht man genau in dem Moment, wo die Brandmauer, wenn es eine gab oder wenn was Ähnliches gab, fiel, kam die an die Macht. Und das ist ja in einigen Ländern schon so. Und jetzt habe ich meinen Faden verloren. Aber es ist eben auch eine Ablenkungsstrategie. Es geht nicht nur darum, gewählt zu werden, sondern es geht auch darum, eben diese Probleme nicht wirklich angehen zu müssen, weil man sie dann verlagert und etwas, was nur gefühlt ein Problem ist, zu einem Problem macht.
Ja. Und fühlen?
Ach so, und ganz übrigens, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Entschuldigung. Es zeigt ja auch einfach, dass Friedrich Merz kein guter Politiker ist, weil er Versprechungen und Aussagen, die er trifft, einfach nicht einhalten kann. Also er hat ja auch schon mal behauptet, dass er die AfD halbieren würde. Sie hat sich verdoppelt. Ne? Also er hat auch behauptet, die Brandmauer würde stehen und er macht trotzdem gemeinsame Sache mit der AfD. Das ist auch etwas, wo Sascha darauf hinweist. Ne? Also dass er mit der AfD, dass er einerseits in der Synagoge steht und weint, was ich übrigens nicht absprechen möchte, diese Emotionalität, die er da empfindet. Mhm. Einerseits steht er in der Synagoge und beweint jüdisches Leben und andererseits macht er gemeinsame Sache mit der AfD, was ja nicht dazu führen würde, dass jüdisches Leben in Deutschland geschützt wird.
Das finde ich auch noch so krass. In dem Artikel stand auch noch drin, dass der Großvater von Friedrich Merz relativ schnell in die
so was ein richtiger Nazi. Und er spricht ja nur in allerhöchsten Tönen von seinem Großvater, ne?
Echt?
Also ja, so, also das hatte ich die Tage nochmal, weil darauf wurde dann auch hingewiesen.
Vielleicht meinte er den anderen Großvater. Man hat ja zwei Großväter.
Nein, er hat über seinen Großvater, also natürlich dann auf persönlicher Ebene gesprochen, aber war ein großes Vorbild für ihn, ein sehr wichtiger Mann und der war ein richtig hohes Tier auch bei den Nazis.
Ja, die Nazis waren die nettesten Menschen, ne? Also, ich lässt es so. Ja, weil, also, man stellt sich ja immer so vor, dass Nazis irgendwie auch so als böse
so eine Karikatur,
Monster,
ja,
daherkommen. Mhm. Ne?
Also es aber waren Familienväter.
Ja, es war die freundliche
Opas.
Nachbarschaft.
Ja, genau.
Ja, also die nicht liebevoll und nett rüberkamen, waren die, die im Widerstand waren.
Mhm.
Die haben nämlich die Ruhe
das
gestört.
Das waren die Störfaktoren. Genau,
genau. Mhm. Ja, also das meinte ich jetzt damit, um das mal einordnen zu können.
Ich glaube also nicht, dass die Leute jetzt wirklich gedacht haben, dass
Sarah
die Nazis
findet Nazis nett. Also das finde ich auch nochmal, um nochmal darauf einzugehen, er behauptet halt mit der Synagoge in München auch, er behauptet, jüdische Menschen schützen zu wollen und dann aber in der Gleichzeitigkeit dieses Tabubruchs mit der AfD im Januar.
Genau.
Ne? Und dann behauptet er auch, Frauen schützen zu wollen mit den Töchtern und das auch in der Gleichzeitigkeit dass er gegen eine Geschlechterparität in der eigenen Bundesregierung ist. Ja, also das genau. ist ja auch nochmal so. Ich meine, das ging jetzt die Tage rum, dieses Bild der Ministerpräsidenten und so. Mhm. Also muss man ja nicht gendern, ja. da waren ja nur Männer drauf. Es gibt wohl zwei Frauen und die waren gerade auf Toilette oder so. Da. Keine Ahnung. Und das finde ich auch nochmal.
Das war ja dieses berühmte Zitat auch von ihm. Man täte den Frauen damit keinen Gefallen, wenn man Geschlechterparität durchsetzen würde.
Ja, ja. Und dann hat er ja in der Vergangenheit auch für Sachen abgestimmt.
Gegen die Strafbarkeit von Vergewaltigung in der Ehe und so. Und so.
Genau, das ist ja auch, naja, genau. Aber was ich auch nochmal sagen wollte und warum mir das auch so wichtig war, dass wir das Thema nochmal aufgreifen, ist, dass die Migrationsdebatte, die wird mit so einer Fremdgruppenhomogenität geführt. Ja, also es ist klar, wer ein Stadtbild passt und wer nicht, ja. Also man tut so, als ob alle gleich wären. Mhm. Die Migranten. Alle, die nicht weiß sind. Die Passdeutschen. Ja, das ist eine homogene Gruppe. So im Wortlaut, ja. Und auch in der Visualisierung und so weiter. Also was Menschen sich so imaginieren. Und dazu zählen wir ja auch. Und, das ist ja A, völliger Quatsch, weil es gibt überhaupt gar keine Homogenität da in dem Bereich, weil also wie divers ist bitte die Gruppe derer, die internationale Familiengeschichte haben. Mhm. Aber das wird ja überhaupt nicht
auch weiß gelesene Menschen.
Ja, genau, genau, ja. Und das Problem ist, dass in der Imagination von die passen nicht ins Stadtbild und auch in dem wie darüber geredet wird, ob das Zahnarzttermine sind, ob das gefühlte Wahrheiten sind. Das sind ja alles keine faktenbasierten Daten oder so. Und dann auch noch die ZDF-Umfrage, wo wir gleich noch zukommen. Mhm. Das ist alles so hochproblematisch. Und ich merke das mittlerweile auch in meinem Alltag. Letztens war ich mit den Kindern im Supermarkt, ne? Mhm. Und waren irgendwie gerade an der Kasse fertig und die wollten irgendwas direkt vom Einkauf haben, wieder zu essen. Ne? Mama, kann ich jetzt so. Mhm. Und dann standen wir da so ein bisschen im Weg, wie man halt mit kleinen Kindern auch manchmal im Weg steht. So, ne? Und dann kommt so eine Frau rein und in einem gut situierten Stadtteil, ja, reiche, schöne, akademische Menschen, die da leben, so. Und da kommt so eine Frau rein, ja, so 60 würde ich sagen, hat jetzt auch keine Glatze und keine Springerstiefel an und auch keine Bomberjacke, also sah einfach aus wie eine Akademikerin um die 60, ja. Kommt rein, rempelt mich an der Schulter an, dass ich richtig auch so stolper nach hinten und sagt, blödes Pack weg sollen soll, überall stehen sie im Weg rum. So. Boah. Zum Glück waren die Kinder so sehr mit ihren Einkäufen beschäftigt, dass sie es nicht mitgekriegt haben. Aber das muss ich sagen, sowas kenne ich nicht. Also, dass mir sowas in meinem Alltag so passiert, dass Menschen sowas so einfach über die Lippen geht. Und dann stand ich letzte Tage, jetzt am Wochenende, standen wir im Aufzug und mit uns eine darkskinned schwarze Frau im Aufzug und eine alte Oma, die sah sehr arm aus auch und war bestimmt so, boah, weiß ich nicht, 70 oder vielleicht sogar noch älter, ja. Also klein, gebeugt, sehr ärmlich sah sie aus und aber in so Mordsstimmung, ne? Und dann war es halt ein bisschen enger im Fahrstuhl und so. Und dann mault diese kleine Oma die schwarze Frau so sehr an und sagt plötzlich, dieses N-Pack, also sie hat das N-Wort ausgesprochen, überstehen Sie den Weg, abhauen solltet ihr, und hörte nicht mehr auf zu motzen. Und wir standen in dem geschlossenen Fahrstuhl drin. Es war so gewaltvoll. Und ich habe dann irgendwie nur Kontakt zu der schwarzen Frau aufgenommen und habe so ein bisschen ihr auch körperlich so gezeigt, so ich bin da und so, ne? Bin ja aber selber auch nicht weiß. Also war jetzt auch, ich glaube, es war schon sie gemeint und nicht ich. Aber gleich, und sie lächelte mir nur zu und wir haben uns so ein bisschen dann so verbündet, nonverbal miteinander. Aber das war so eine Härte, das hat mich den ganzen Tag nicht losgelassen. Und das muss ich sagen, diese ganzen Stadtbilddebatten und wie gesprochen wird über in Anführungsstrichen die Migranten, damit wird was in den Leuten freigesetzt, was vielleicht nie ganz weg war, aber Menschen fühlen sich so sicher, sowas sagen zu dürfen. Ja. Und das betrifft meinen Alltag. Und das kriege ich mit, das kriegen meine Kinder mit, das kriegen Familie, kriegt das mit, Freundinnen und so weiter, viele Menschen, die ich sehr gern habe, und viele andere kriegen das auch mit. Und das macht ja was mit uns. Und das ist was, wo ich, deswegen habe ich das gerade am Anfang gesagt, das ist Teil unseres Alltags. Ich kann mich nicht umdrehen und sagen, ach, das Stadtbild, das nervt mich, ich will Friedrich Merz nicht mehr sehen. Mhm. Weil ich sehe die Wortwahl von Friedrich Merz im Fahrstuhl, wenn jemand das N-Wort droppt, wenn jemand mich im Supermarkt anrempelt und sagt, blödes Pack, haut doch ab dahin, wo ihr herkommt und so weiter. Also es ist da und es ist alltäglich da. Und deswegen können wir nicht aufhören, darüber zu reden. Mhm.
Ja, das ist, also dass hier auch nicht gesehen wird, dass dieser Dog Whistle, um ein Fremdwort zu nutzen, könnt ihr ja googeln, also genau dieses, dass eine bestimmte Zielgruppe auf eine bestimmte Art und Weise aktiviert und angesprochen wird durch solche Aussagen, die mal mehr, mal weniger harmlos sind, angeblich. Die werden, also gerade so dieses Aktivierende, es ist jetzt in Ordnung, das, was ihr denkt, jetzt auch mal laut zu sagen. Es wird dann auch so ein bisschen als so eine Befreiung, endlich darf man mal etwas aussprechen, weil eigentlich darf man ja nichts mehr. Ne, das ist auch diese empfundene Cancel Culture, dass man sagt, ja, eigentlich darf man ja nichts mehr sagen und hier ist mal einer, der macht's vor. Das, was man, denkt, auch endlich mal aussprechen zu dürfen. Weil? Und der macht es eben vor. Also das ist schon auch so, dass das Konsequenzen hat, was er tut. Er ist eben nicht irgendwer, sondern er ist der Kanzler. Und das ist ja auch das, was die Reaktion auch von vielen anderen war, dass sie gesagt haben, diese Wortwahl, das geht einfach nicht, dass ein Kanzler so redet.
Aber das hat er ja auch zurückgenommen, das hat er ja, der Pressesprecher hat dann ja gesagt, das hat er nicht als Kanzler gesagt, sondern als Parteivorsitzender, ne?
Auch als Parteivorsitzender stehst du in der Öffentlichkeit, hast eine bestimmte Funktion, hast eine Prominenz, die dich da auch
Du dürftest das als Parteivorsitzender. Du darfst es aber nicht als Kanzler, weil da unterliegst du, glaube ich, irgendwelchen Neutralitätsgeboten.
Aber er ist doch trotzdem auch Kanzler.
Ja, natürlich
Kanzler.
Ist er beides. Also das ist absolut albern.
Deswegen würde er dann irgendwie seine Hüte wechseln und dann ist er plötzlich wer anders. Er ist ja trotzdem,
genau
trotzdem Kanzler, selbst wenn er das als Privatperson gesagt
hätte. Ja, natürlich, aber deswegen war das ja so clever geschickt formuliert von dem Pressesprecher der CDU, der dann gesagt hat, das hat er aber nicht als Kanzler gesagt, weil als Kanzler sollte er sowas tatsächlich nicht sagen. Aber als Parteivorsitzender darf er rein juristisch das so sagen.
Aber jetzt mal ernsthaft, was ist daran bitte clever formuliert? Weil es ist doch so absurd.
Er hat versucht, einen Karren aus der Scheiße zu ziehen, der so tief drin war, dass er gar nicht mehr aus der Scheiße zu holen war.
Also,
aber die versuchen ja irgendwie auch mit so einer Männlichkeit dann das irgendwie zu lösen.
Ja.
Eine Frau hätte, ohne Scheiß, ne?
Die wäre zurückgetreten.
Die wäre längst zurückgetreten. Oh Gott, das war einfach so schlimm.
Alice Weidel vielleicht nicht, aber.
Ja, aber andere Frauen wären zurückgetreten.
Die sind für viel weniger schon zurückgetreten.
Ja,
während Männer an ihrem Amt kleben und sich sonst was erlauben können.
Ja, und da kommt ein Fuzzi daher und der nächste kommt auch und Jens Spahn kam ja auch noch mehr und die ganzen Buddies stehen zusammen.
Genau,
und
ja.
Und sich ein in der ganzen Kacke.
Jens Spahn, ne? Und auch so einfach diese Behauptungen, ne? Er spricht,
Schon zu den Töchtern?
Ja, also vielleicht können wir jetzt so ein bisschen zu den Reaktionen übergehen. Das sind ja die Töchter, aber also wie es für Friedrich Merz ja auch sehr üblich ist, spalten seine Aussagen sehr. Also es gibt diejenigen wie Parteikollege Jens Spahn, der gesagt hat, ne, das ist so denken viele Deutsche, der auch die KritikerInnen dann kritisiert und sagt, das ist ein linker Empörungszirkus, also einerseits sozusagen das Relativieren und sagen, das ist doch alles gar nicht so schlimm, ihr macht einen Zirkus draus.
Mhm.
Und andererseits zu denken, andererseits aber zu sagen, aber das ist auch das, was viele Leute denken. Also einerseits wird es sozusagen hochgepusht und gesagt, er spricht nur das aus, was die Mehrheit denkt. Und andererseits zu sagen, aber das, was ihr draus macht, das ist Zirkus.
Ich finde es aber wichtig, das auch nochmal einzuordnen. Was ist da genauso problematisch dran an der Formulierung? Fragen Sie mal Ihre Töchter. Die Soziologin Sarah R. Ferris nennt das Femonationalismus. Mhm. Also Frauenrechte und feministische Forderungen werden instrumentalisiert, um eine rassistisch-nationale Agenda voranzutreiben. Ja, indem insbesondere muslimische Männer, denn das ist ja das, worauf es abzielt alles, stigmatisiert werden. Also all die Äußerungen diesbezüglich von Merz ist nämlich längst keine Ansicht mehr von rechts außen. Das wird auch, das wird ich finde ich wird an vielen Stellen klar. dass, ne, also er konnte jetzt nicht einfach sagen, naja, die muslimischen Männer sind jetzt schuld. Er hat ja ganz jetzt Dog-Whistling-mäßig,
genau.
Fragen Sie mal Ihre Töchter.
Ja.
Machen Sie das
Dreht
mal.
Dreht er es um,
so, ja. Und tut so, als ob er Feminist wäre, der gegen die Strafbarkeit von Vergewaltigung in der Ehe gestimmt hat.
Und auch gegen Geschlechterparität ist, weil man da mit den Frauen ja keinen Gefallen tun würde.
Der sich super wohlfühlt in seinem Boys Club, der ist plötzlich der große Feminist. Und interessant finde ich gerade, was du von Spahn gesagt hast, darauf steigen ja auch Menschen dann auf Instagram ein, auch im kirchlichen Bereich, ja. Also es gab so einen Post von Yid, die dann so einen Kommentar von mir gerepostet haben. Und dann schreibt darunter auch jemand aus der Kirche, nee, ein Pfarrer schreibt da drunter, das war ein Pfarrer, dass ja genau das, was Jens Spahn gesagt hat, ja, die Linksprogressiven machen jetzt hier so einen Zirkus drauf. Der hat das Wort Zirkus jetzt nicht genannt.
Ja,
aber
das ist aufgebauscht.
Ja, aber er hat es schon ungefähr so formuliert, dass das ja auch schon fast linksradikal ist und dass man jetzt so eine linke Propaganda damit auch stützt, indem man Friedrich Merz jetzt zum Rassisten macht oder zum Töchterfeind oder so, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall dieses, jetzt macht man nicht so eine Welle daraus, wir haben genug andere Probleme, lasst uns mal so, jetzt geht mal still und macht mal nicht so einen Zirkus daraus, ihr seid die Probleme machen. Da dachte ich so, krassen Pfarrer, das dachte ich echt nochmal, danke für die Seelsorge.
Und gleichzeitig ist es aber trotzdem das, was alle denken. Also ihr macht eine große Sache draus, unnötig und gleichzeitig, aber so denken ja die meisten hier so. Also das ist ja das, was kommuniziert. Aber
das ist ja auch nochmal das, was das ZDF, was
richtig,
ja so
genau. Aber
das
ich wollte
Problem
noch eine
ist.
Sache sagen, weil du vorhin Propaganda gesagt hast. Auch da kann man nämlich wieder Parallelen ziehen zur Nazizeit und zur Weimarer Republik, wo nämlich auch von den Nazis Stimmung gemacht wurde. Damals waren es die französischen Truppen, die im Rheinland stationiert waren, die schwarzen, die afrikanischstämmigen französischen Soldaten, wo dann auch die Frauen instrumentalisiert, wir müssen unsere Frauen schützen. Das waren riesige Kampagnen, die Nazis damals gefahren haben, wo es genau um den Schutz der deutschen Frau ging.
Na, da
die
kommt
ja alle
das Wort.
Die alle von diesen schrecklichen, wilden, fremden Horden, die im Rheinland stationiert sind, alle geschändet werden.
Es gab dazu ja auch Illustrationen, auch
genau.
Auf Münzen, ne?
Ja.
Also schwarze
Poster,
Männer mit großem Penis,
genau.
Und Frauen, die irgendwo am Bäumen oder so, glaube ich, gebunden waren und so, ne? Und daraus ist ja auch der Begriff der Rheinland-Bastarde entstanden. Mhm. Also,
genau. Also einfach nur mal Stichwort Propaganda und die Parallelen, die man ziehen kann zwischen Merz-Aussagen und Goebbels-Aussagen und zwischen hier Töchter und Frauen schützen zu wollen. Also dass die Sicherheit von Frauen instrumentalisiert wird für rassistische Narrative.
Ja, aber kommen wir nochmal jetzt zu der ZDF-Umfrage, denn das finde ich auch nochmal ganz hoch problematisch darin.
Ja.
Denn am vergangenen Mittwoch konkretisierte Merz, Probleme würden diejenigen Migranten machen, die keinen dauerhaften Aufenthaltsstatus hätten, die nicht arbeiten und die sich auch nicht an die in Deutschland geltenden Regeln hielten. Ja, das war so das eine. Und dann hat das ZDF eine Umfrage, Politbarometer, herausgebracht. Seine veröffentlichte repräsentative Umfrage und so weiter. Und das Problem ist halt, in der Grafik steht gar nicht die Originalfrage, sondern da hieß es dann, auch in diesen ganzen Sharepics bei Instagram und so, die ich gesehen habe, da hieß es dann, Aussage von Friedrich Merz zum Stadtbild in Deutschland. Hat er damit recht?
Das war aber nicht die Frage, die den Menschen gestellt
wurde.
Jetzt
ist nämlich die Frage, womit denn genau? Dass wir ein Stadtbildproblem haben, dass Merz MigrantInnen dafür verantwortlich macht oder dass Merz den Aufenthaltsstatus eines Menschen an der Optik ablesen könnte und dass Töchter Angst haben, weil es Migranten gibt, die, keine Ahnung, über ihre Töchter herfallen. Womit genau hat denn jetzt das ZDF gefragt, stimmt man mit den Aussagen von Friedrich Merz überein? Das kam überhaupt nicht daran vor, ja. Und statt nach der Originalaussage von Merz zu fragen, die tagelang diskutiert wurde, wird in der Umfrage nach seiner späten Rechtfertigung gefragt. Also nach der Ergänzung, dort steht nämlich wörtlich, Bundeskanzler Friedrich Merz hat davon gesprochen, dass es in Deutschland Probleme im Stadtbild gibt. Konkret benannt hat Merz jetzt, dass es Probleme mit denjenigen gibt, die keinen dauerhaften Aufenthaltsstatus haben, nicht arbeiten und sich nicht an unsere Regeln halten. Nicht an ihre, an unsere. Uns ist weiß und deutsch, ja. Und da fragen sie jetzt dann, ob Merz recht habe oder nicht. In der Grafik wird das aber gar nicht erwähnt. Dort steht halt nur der erste Teil.
Stadtbild.
Und das ist absolute Manipulation. Und das ist so hochgefährlich, weil das waren ja eine enorm hohe Zahl, weiß nicht, 64% oder so.
Genau, also und dann wurde das dann auch so gesagt, Mehrheit der Deutschen stimmt Merz zu. So wurde das dann suggeriert auch.
Und das ist ein richtiges Problem, weil zu all dem, ne, ob das die Frau im Fahrstuhl war, die das N-Wort gedroppt hat, ob das die Frau im Supermarkt war, die mich angerempelt hat, während meine Kinder daneben standen und gesagt hat, geh dahin, wo du herkommst. Das sind all die Menschen, die sich darauf beruhen und sagen, naja, der ZDF hat ja gesagt, die Mehrheit ist ja meine Meinung. Da kann ich das ja mal so sagen. Da kann ich jetzt auch mal die POC-Mutter hier anrempeln und so, weil die Mehrheit denkt halt so. Diese Menschen fühlen sich dadurch viel sicherer und das Öffentlich-Rechtliche macht genau damit. Und das finde ich brandgefährlich.
Ja. Das ist genau das, worauf sich Merz ja auch, indem er ja in seiner ersten Aussage bewusst so vage bleibt. Probleme im Stadtbild. Was heißt das überhaupt? Aber es soll ja vage bleiben, weil eigentlich genau klar ist, wer damit gemeint ist. Es geht gar nicht darum, das zu präzisieren. Und das macht auch Spahn, wenn er sagt, die Mehrheit der Menschen, der Deutschen denken so. Das ist genau dieses, dass da soll ein Zugehörigkeitsgefühl vermittelt werden, was dir sozusagen sagt, es ist okay, so zu denken. Du bist kein Rassist, weil die Mehrheit ist ja so und wir sind ja nicht rassistisch als Mehrheit.
Ja, genau. Das ist ja die Erzählung, die wir uns in Deutschland machen. Wir sind ja alle nicht rassistisch. Wir haben ja
Wir können das gar nicht mit unserer Geschichte.
Auch mit unserer Geschichte. Das ist ja, wir können das gar nicht mit unserer Geschichte. Wir haben ja so viel über den Nationalsozialismus
gelernt. Wir sind ja die Aufarbeitungsweltmeister.
Ja, ja. Unser Bundeskanzler, der weint sogar, wenn er eine Synagoge,
in der Synagoge
eröffnet. Genau. Ja, ja. Also das ist wirklich die Schuld, die ist wirklich da. Wir fühlen uns so schuldig. Und wir haben ja auch so, wir wissen ja alles über die NS-Zeit. Das ist ja auch nochmal, das finde ich ist auch nochmal so krass, dass wir, und das stimmt ja auch, es ist viel im Lehrplan, aber es ist auch nur ein Teil der Geschichte im Lehrplan. Also da steht ja nicht, was ist mit Sintis und Romnia passiert, was ist mit behinderten Menschen. Behinderte Menschen kamen schon noch in meinem Geschichtsunterricht vor, aber was mit schwarzen Menschen passiert, was ist mit den sogenannten Rheinland-Bastarden, da habe ich nichts gehört im Unterricht.
An dieser Stelle ein Tipp auch, ein Hörtipp für euch, der Podcast Trauer und Turnschuh von Hadija Haruna Oelker und Max Scholleck, der ist ganz toll zum Thema Aufarbeitung und zum Thema Erinnerungskultur in Deutschland.
Ja, die haben jetzt auch ein neues Buch rausgebracht.
Richtig.
Können wir auch sehr empfehlen. Waren wir auf der Buchpremiere.
Alles auf Anfang heißt das Buch.
Alles auf Anfang, genau. So, also, was ich schön fand aber noch, muss ich sagen, war Ricarda Lang und
Friend of the Podcast.
Friend of the Podcast, of course. Die hat mit mehreren anderen Frauen, 50 prominente Frauen,
unter anderem Sarah Wetterer. Du gehörst zu den 50 prominenten Frauen.
Ja, so hat der Spiegel das genannt und ich war eine davon. Also einen offenen Brandbrief an Merz geschrieben und ich durfte den mit unterschreiben auch. Und das fand ich nochmal auch was echt Schönes, weil da auch nochmal, und das war auch irgendwie schön dabei zu sein, so, weil es war so eine Solidarität und ein Bündnis unter Frauen. Und das, also sie haben, ne, es gab diese Demo in Berlin, ne, wir sind die Töchter. Und wir möchten gerne.
An vielen Orten gab es Demos.
Ja, genau. Aber das war die in Berlin, wo Luisa und Ricarda auch gesprochen haben und so. Und schreiben in dem Brief halt, wir möchten gerne über Sicherheit für Töchter, also Frauen sprechen. Wir möchten es allerdings ernsthaft tun und nicht als billige Ausrede dienen, wenn rassistische Narrative gerechtfertigt werden. Und dann haben sie halt eine Petition ins Leben gerufen, also haben das erstmal von ca. 50 Frauen unterschreiben lassen. Und diese Petition, die könnt ihr jetzt auch alle noch unterschreiben. Wir verlinken sie euch in den Shownotes. Und da geht's halt wirklich ganz konkret darum, ja, für bessere Strafverfolgung bei sexualisierter und häuslicher Gewalt.
Das
bessere,
ist,
Beleuchtung und Überwachung öffentlicher Räume, Femizide ins Gesetzbuch aufnehmen, verlässliche und differenzierte Datenerhebung zu Gewalt gegen Frauen, ausreichend finanzierte Frauenhäuser und Schutzräume für alle Frauen, Gewaltschutzgesetze finanzieren und Anerkennung rassistisch motivierter Gewalt in Gesetzgebung und Praxis, Schutz vor digitaler Gewalt und Rassismus im Netz, Recht auf körperliche Selbstbestimmung einführen durch die Reform von Paragraph 219 und 218, finanzielle Unabhängigkeit von Frauen stärken, Altersarmut von Frauen konsequent bekämpfen. Ja, diese 10 Punkte, die sind da sehr, sehr konkret benannt. Und da wird schon sehr, sehr deutlich, das sind jetzt alles nicht so die Arbeitsschwerpunkte von Friedrich Merz. Und das fand ich nochmal so gut, ihm so den Spiegel vorzuhalten.
Das auch ist wirklich total wichtig, weil die Tatsache ist ja so, und das belegen ja auch die Zahlen und Fakten, dass die Wahrscheinlichkeit für Frauen in Deutschland, Opfer von Gewalt zu werden, im eigenen Zuhause viel höher ist als außerhalb. Ja. Also offizielle Statistiken vom BKA belegen Jahr für Jahr, dass die Mehrzahl der Gewalttaten gegen Frauen in Deutschland in den eigenen 4 Wänden durch, in Klammern Ex, also durch Partner oder ehemalige Partner oder Nahangehörige verübt wird. Also 2023 zum Beispiel waren 70-73% der Opfer von häuslicher Gewalt weiblich. Und Gewalt passiert also vor allem da, wo Frauen sich sicher und geschützt fühlen sollten, ne, im eigenen Zuhause. Und während sexuelle Belästigung häufiger im öffentlichen Raum durch unbekannte Personen stattfindet, sind schwere Formen von physischer und sexualisierter Gewalt wie Körperverletzung oder Vergewaltigung, das findet zum großen Teil zu Hause statt. Also da ist es nochmal total wichtig, dass die Töchter hier darauf hingewiesen haben, ja gerne, lasst uns darüber sprechen, fragt uns doch. Ne? Also wenn Merz sagt, fragt eure Töchter, dann sagen jetzt die Töchter, ja gerne, lasst uns drüber reden.
Da sind wir.
Hier sind wir, wir sind die Töchter und wir sagen euch jetzt mal, was hier tatsächlich die Probleme sind, die uns beschäftigen und wo wir Lösungen fordern.
Also, apropos mit dem Zuhause, ne? Ich habe letztens noch mal über Bär oder Mann im Wald nachgedacht. Ja. Ich bin nachts durch Berlin, Kreuzberg.
Ach, Berlin auch noch, also Bär. Das ist ja das Wappentier.
Ja, also mir wurde diese ganze
durch
Thematik,
Kreuzberg.
Ja, ich bin durch Kreuzberg gelaufen, ja. Und plötzlich kommt aus dem Busch raus ein Fuchs. Nun gibt es in Berlin Stadtfüchse. Ich habe natürlich direkt ChatGPT danach gefragt. Ich wusste das alles nicht. Ich habe mich noch nie mit Stadtfüchsen beschäftigt.
Ich habe in London gelebt. Ich kenne Stadtfüchse.
Okay, ich nicht. Im Ruhrgebiet ist mir selten Stadtfuchs begegnet. Jedenfalls Stadtfüchse, ja. Ich habe nicht mit einem Fuchs gerechnet.
Ja, nee, würde ich jetzt auch nicht in Berlin.
Also ich habe telefoniert, weil ich eher Angst vor Männern hatte nachts, ja. Und plötzlich stand dieser Fuchs vor mir. Mit dem habe ich nicht gerechnet. Und da muss ich sagen, ich habe nochmal über diese Bär-Mann-Thematik nachgedacht.
Ja.
Und eventuell gibt es Szenarien, die dazu führen.
Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst.
Dass ich doch nicht so einem Tier nachts begegnen möchte. Ich will jetzt auch nicht sagen, ich wähle den Mann, aber... Aber ich habe noch mal
anders. Möchte einfach niemandem begegnen.
Ich möchte einfach einem Baum begegnen. Aber so ein Tier, was plötzlich vor dir steht, das war jetzt doch nicht so cool.
Aber das finde ich gerade eine super Überleitung. Julian zeigt auf die Uhr. Ach so, zeigst du gar nicht, aber hast du vorhin. Nein, aber es finde ich einfach eine super Überleitung. Thema Humor. Weil nach der Stadtbildaussage gab es ja, also meine Bubble ist halt, mein Algorithmus ist so trainiert, ich habe so viele Reels.
Wie Humor? Ich habe dir gerade von meinen Ängsten erzählt.
Aber du hast es auf eine sehr humorvolle Art und Weise gemacht und das will ich ja jetzt gerade, darauf will ich ja jetzt gerade hinaus. Also es gab sehr viele Reels und Posts und Fotos und so weiter von Leuten, die sich als Probleme im Stadtbild bezeichnen.
Wir auch, Schätzelein. Genau. Über 40.000 Klicks. Du und ich habe doch hier so unser Video gepostet, als Reel. Wir sind das super.
Genau. Also, dass ne, das, POC gesagt haben, hier, ich bin mal wieder hier als Problem im Stadtbild unterwegs und so weiter und so fort. Also, eine sehr humorvoller Umgang, also ein ironisch-sarkastischer Umgang mit dieser wirklich sehr ernsten Aussage von Merz. Und das hat mich auch nochmal ein bisschen daran erinnert, auch die Art und Weise, wie du jetzt von dieser Fuchsgeschichte erzählst. Es ist eine Angst, die du hast, aber wie du es erzählst, wie du die Geschichte erzählst, ist sehr unterhaltsam und humorvoll. Und das hat mich auch nochmal daran erinnert, dass Humor ja wirklich für viele POC einfach eine wirksame Strategie ist, mit belastenden, ernsten und diskriminierenden Situationen umzugehen. Also Humor bietet die Möglichkeit, das Gefühl von Ohnmacht und Frustration und Verletzlichkeit zu verarbeiten, das ja viele empfinden, ohne sich ausschließlich in so einer Abwehrhaltung zu verfangen.
Ja,
also es hilft einfach, schwierige gesellschaftliche Themen leichter zugänglich zu machen. Einerseits schafft man ja auch eine Aufmerksamkeit dafür. Leute gucken gerne lustige Sachen, teilen das dann auch, lachen drüber und dann bleibt es auch im Kopf, dann bleibt es in Erinnerung. Und es schafft Raum für Kritik und kann auch gleichzeitig auch diese Absurdität und von bestimmten Situationen gut aufzeigen, ne? Indem man da humorvoll mit umgeht. Und das fand ich auch nochmal einen ganz interessante Reaktion darauf. Also du hast halt auf der einen Seite die Töchter, die das wirklich sehr ernst nehmen, was er gesagt hat, fragt die Töchter. Und da die Gelegenheit auch genutzt werden, okay, wenn wir schon mal gefragt werden, dann zeigen wir euch jetzt mal, was wirklich Sache ist. Und gleichzeitig auch dieses humorvolle, es ist so absurd, was du da gesagt hast. Dann mache ich jetzt auch eine absurde Reaktion darauf und zeige dadurch auch noch mal, wie absurd du und deine Aussagen sind.
Ja, voll. Und mir hat eine POC geschrieben gehabt auf Instagram, hat gesagt, ach, wir müssen aber auch lachen. Wenn wir nicht lachen würden, dann müssten wir den ganzen Tag weinen.
Genau.
Dachte ich auch so, ja, stimmt.
Es stimmt einfach. Also wie willst du sonst damit umgehen? Klar, okay, du kannst vielleicht anders damit umgehen. Es gibt vielleicht Leute, die wirklich entweder sich verschließen oder die wirklich nur ernsthaft mit der Sache umgehen. Beides ist legitim und beides sind einfach Umgangsmöglichkeiten. Aber eine Möglichkeit ist eben auch humorvoll damit umzugehen und das hilft vielen Menschen. Mir hilft es auch.
Ja. Und wir wollen euch natürlich auch helfen. Wir sind ja ein Service-Podcast und deswegen habe ich was Praktisches mitgebracht. Ja. Also ihr habt jetzt viel gehört und wenn ihr das jetzt, wir trauen euch auch viel zu an Mitdenken und so. Also
und
eigentlich.
Googeln kann man ja auch.
Ja, und stimmt, du hast ja gerade gesagt,
Dog Whistle. Googelt es einfach. Wir haben schon mal drüber gesprochen.
Frag ChatGPT, frag nicht uns immer.
Obwohl ChatGPT, ich habe ja heute gesehen, dass über ein Drittel der, also es wird ja immer wieder getestet und so, über ein Drittel von KI-Antworten sind fehlerhaft.
Und es wurden mehrere
KIs getestet. So zum Beispiel die Frage, wer ist Papst? Wir haben noch ganz viele gesagt, dass das der Alte war.
Ja, gefühlt. Finde ich auch schöner. Also
ich finde den jetzigen Papst eigentlich nicht so schlimm. Ich fand den am Anfang ganz schlimm, weil ich dachte, boah, ein Ami, das geht ja gar nicht. Aber
ja, okay, ich habe mich auch zu wenig
Der hat jetzt so ein paar Aussagen gemacht, wo ich dachte, ich finde den immer.
Man sieht nicht, wie du die Augen verdrehst.
ich verdrehe gerade die Augen, aber.
Kein Videopodcast.
Er ist immer noch nicht. Nee. Immer wieder gefordert, aber noch nie umgesetzt.
Ja, das ist auch, das bleibt der Charme hier, dass man uns nur hört. Das ist das Mysteriöse, weißt du?
Ihr wisst gar nicht, wie wir aussehen.
Ja, vielleicht tragen wir
nichts. Oder vielleicht tragen wir gerade die Tangas von Kim Kardashian und die Nippel-BHs.
Genau, also. Wow! Jetzt haben Leute Bilder im Kopf.
Löscht diese Bilder.
Habt ihr nicht. Also, was wollte ich sagen? Praktisch. So.
Praktisch.
Wir sind ja auch ein Service-Podcast und deswegen in Workshops und Seminaren fragen Leute mal, was können wir jetzt tun? Und deswegen habe ich mir überlegt, wir spielen jetzt was durch, ja? Pass auf, Rollenspiel, ja?
Ja.
Ich bin deine Nachbarin und ich komme jetzt zu dir und sag, ach Thea, Mensch, so, wir spielen jetzt. Wir sind schon im Rollenspiel, ja?
Oh,
okay, ich bin die Nachbarin, du bist Thea, ja?
Ach, guten Tag, hallo.
Ach, hallo, Käffchen?
Ja, gerne.
Ja, schön. Mensch, Thea, hör mal. Ah, früher war es irgendwie schöner hier, oder? Meinst du nicht? Guck dich mal um im Stadtbild, sagt ja auch unser Bundeskanzler, oder?
Ja. Ich kann verstehen, dass du das so empfindest, weil man ja auch nostalgische Gefühle verbindet mit dem, was vertraut ist mit einem. Aber was meinst du eigentlich konkret?
Ja, da sind ja keine Deutschen mehr auf der Straße.
Also ich kann verstehen.
Ihr müsst wissen,
was du damit meinst. Aber was meinst du denn überhaupt mit schöner?
Das ist nicht geplant hier gerade, müssen wir noch sagen. Überfall dich hier gerade voll.
Voll der Überfall. Was meinst du denn eigentlich mit schöner? Also was ist denn, woran merkst du das, dass es heute nicht mehr so schön ist wie früher?
Ja, also wenn ich da so auf, und so viel Armut sehe ich da und so viel Kriminalität sehe ich da und
ah, da leben die Leute auf der Straße Drogen und so. Also das ist das doch alles nicht mehr. Da kann man ja kaum noch in die Stadt gehen.
Das ist jetzt alle, das sind alles sehr große Themen.
Ja.
Was meinst du denn konkret?
Ja, das so.
Also das so.
Ja, siehst du auch überall, die ganze Armut und so.
Ja gut, aber da, dann lass uns doch mal konkret drüber sprechen. Mhm. Also du sagst, das Problem ist Armut.
Ja, und Drogen. Und Kriminalität.
Und das hängt ja auch häufig zusammen, ne? Also das sind ja in der Regel auch Leute, die wenig Geld haben, die auch Probleme zum Beispiel, also nicht immer, aber häufig auch Probleme zum Beispiel mit Suchterkrankungen haben und dass sie unter schlechteren Bedingungen ja. leben und es dann schwieriger ist, auch für sie Hilfe zu bekommen.
All die, die das Stadtbild versauen.
Aber ich meine, und du sagst, die Migranten sind daran schuld, dass es diesen Menschen so schlecht geht.
Ja, das habe ja nicht ich gesagt, das hat ja Friedrich Merz gesagt. Und das haben ja jetzt auch die Mehrheit der Deutschen, die denkt das auch so, hat das ZDF so bestätigt.
Aber Friedrich Merz wäre ja vielleicht auch in einer Position, etwas gegen für die Armutsbekämpfung zu machen.
Ja, das macht er ja jetzt hoffentlich auch. Ne? Hat er ja gesagt, dass ihn das stört und dass der Bundesinnenminister da jetzt dran ist, ne? Die alle abzuschieben.
Ein Problem mit Armut ist ja vor allem Dingen, also wir haben ja viel Reichtum auch in Deutschland. Und das ist ja eigentlich.
Ja, die sehe ich
Problem,
aber nicht so am Hauptbahnhof.
Richtig. Das Problem ist ja, dass der Reichtum so verteilt ist, dass es bei den Leuten, die das brauchen, die wenig Geld haben, zum Beispiel nicht ankommt, dass wir eigentlich ein sehr reiches Land sind.
Ja, aber die stören mich ja nicht im Stadtbild, ne? Die anderen. Habe ich denen letztens auch gesagt, ne? Habe ich die angerempelt und gesagt, hör mal, geh da hin, wo der herkommt, stör nicht mein Stadtbild. Kann ich ja jetzt auch so sagen. Der Bundeskanzler hat ja gesagt, das stört und der kümmert sich darum, ne?
Aber eine Möglichkeit zum Beispiel zur Armutsbekämpfung wäre ja, Menschen, die sehr reich sind, anders zu besteuern, damit die sowieso viel mehr haben, als sie eigentlich brauchen und was die so viel Geld haben, was sie überhaupt nicht ausgeben können.
Und dann sollen die für die Migranten zahlen?
Man kann durch Politik ja auch dazu beitragen, dass es eine Art von Umverteilung gibt und diese Ungerechtigkeit so ein bisschen aufgehoben wird. Also, dass diejenigen, die extrem viel haben und extrem viel Reichtum horten, sozusagen etwas davon, dass die Systeme auch entsprechend so geändert werden, dass das gar nicht mehr möglich ist und dafür dann das Soziale in Deutschland mehr finanziert wird.
Aber die Reichen, die haben da hier, die deutschen Reichen, die haben doch alle gut dafür gearbeitet, das haben die da auch verdient. Warum soll man denen denn jetzt das Geld wegnehmen, damit die das dann den Migranten geben, du?
Naja, die meisten, die sehr reich sind in Deutschland, haben ihr Vermögen ja geerbt.
Was? Das hat der Friedrich nicht erzählt. Das ist ja unerhört. Aber da müssen die doch Erbschaftssteuer und so zahlen, ne?
Zum Beispiel?
Ja. Und Vermögenssteuer.
Zum Beispiel?
Nein, müssen sie nicht. Du musst sagen, nein,
ich meinte, das wäre ja eine Möglichkeit. Ich dachte, du fragst, ob das eine Möglichkeit wäre.
Nein, nein, ich gehe davon aus, dass das die Gerechtigkeit in Deutschland ist.
Ach so, nein, das ist ja eben nicht der Fall. Und das könnte eine Möglichkeit sein, für mehr Gerechtigkeit zu sorgen.
Okay, ich bin wieder Sarah.
Boah,
hallo, ich bin zurück.
Güte, Alter,
so oder so ähnlich könnte ein Gespräch aussehen. Jetzt habt ihr was mitgekriegt. Was können wir tun? Das können wir tun. Trinkt mit euren NachbarInnen Kaffee, klärt sie auf, schreibt auch Redaktionen an. Ich war letztens bei Michelle Abdullahi in der Lesung. Super neues Buch, kann ich auch sehr empfehlen. Und der hat auch nochmal dazu aufgerufen, dass schreibt Öffentlich-Rechtliche an, dem ZDF zum Beispiel, ja? Schreibt in die E-Mail und schreibt, wie ungerecht das ist oder wie manipulativ das ist, wie die ihre Befragung veröffentlicht haben, dass das nicht geht. Das kommt an. Also die müssen das ist ja Öffentlich-Rechtliches, ne? Die müssen es lesen und die müssen sogar antworten, glaube ich. Also deswegen schreibt Nachrichten, hört nicht auf, an Redaktionen zu schreiben, damit wir nicht die schweigende Mehrheit sind. Sondern es ist die Zeit, jetzt den Mund aufzumachen. Also mach das. Ob das mit Tante Erna von nebenan beim Kaffee ist oder ob das die ZDF-Redaktion ist.
Vielleicht nicht so, wie ich es gerade gemacht habe. Das war sehr unbeholfen.
Na, wir üben ja alle. Und ich war ja
genau,
auch fies
aber
und hab
übt
mich
das.
Überfallen.
Aber
genau.
Übt das. Ja.
Ja, übt das.
Also mir hilft das total, das zu üben. Also das war jetzt eine gute Übung auch für mich.
Und ihr durftet alle mithören, wie Thea geübt hat.
Wie ich mich hier einen abbreche.
So, also. Genug gelacht. Genug mit Tante Erna Kaffee getrunken, kommen wir zum Herz.
Etwas fürs Herz.
Ich fange mal an, weil es ist gewohnt, hat es nichts mit dem Thema zu tun, was ich hier als Herz habe. Vielleicht ein bisschen was. Es hat ein bisschen was mit dem Thema Humor als Umgangsform, also Humor als Strategie zu tun. Und zwar habe ich einen Podcast entdeckt. Ich höre ja eigentlich keine Podcasts. Das ist ja der Unterschied zwischen uns dreien hier. Ihr beide, ihr seid sehr podcast-affin und hört auch viele und gerne Podcasts. Ich habe einen Podcast, den ich regelmäßig höre. Und jetzt habe ich einen
zweiten. Und den verrätst du ja nicht?
Den verrate ich nicht, weil es mir auch peinlich ist. Ist übrigens kein Spicy-Podcast, was du mir ja vorgeworfen hast.
Das wissen wir ja nicht, weil du sagst es ja nicht.
Richtig, genau. Also denkt euch euren Teil.
Du kannst ja alles behaupten.
Richtig, ich kann alles behaupten.
Haben die Kardashians einen Podcast?
Bestimmt. Oh, die haben alles.
Deswegen weißt du das auch alles, weil du das eigentlich heimlich hörst.
Ich kann alles behaupten. Das ist jetzt alles nur eurer Fantasie überlassen.
Okay, jetzt drop deinen Podcast.
Okay, Entschuldigung, ich wollte jetzt ein bisschen ASMR machen. Mein Podcast.
Hast du so einen Podcast?
Nein. Mhm. Nein. Das ist wirklich ein Laber-Podcast, den ich höre.
Okay.
Übrigens englischsprachig. Also ihr braucht auch gar nicht zu spekulieren, ihr kommt nicht drauf.
Ach, weil hier niemand englischsprachig hört außer dir.
Weiß ich ja nicht. Ich glaube, okay. Die meisten von. Hört ihr englischsprachige Podcast?
Einen.
Okay.
Gut. Von Trevor Noah.
Ach ja, Trevor Noah. Und zwar habe ich, also einer meiner Lieblingsschauspieler ever heißt Bill Nighy. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Das ist ein alter englischer weißer Mann. Und er ist seit Jahren einer meiner absoluten Lieblingsschauspieler. Ich gucke alles, was mir in die Finger kommt von ihm. Er ist, woraus du ihn vielleicht kennst, du kennst doch bestimmt tatsächlich Liebe.
Ist ja, bald
wieder Weihnachten, genau. Dieser Rockstar, dieser alte Rockstar, mhm, der diesen Weihnachtshit rausbringt. Mhm. Christmas is all around me. Mhm. So. Das ist Bill Nighy. Und das ist einer meiner Lieblingsschauspieler. Ich liebe ihn. Ich gucke alles von ihm.
Und der hat einen Podcast.
Und der hat seit neuestem einen Podcast, der heißt Ill Advised. Und ich finde ihn richtig toll, weil es ist so ein bisschen Nonsens auch. Also er beantwortet Fragen von HörerInnen und macht es auf so eine unglaublich humorvolle und warme und witzige Weise. Und er sagt aber gleichzeitig, haltet euch nicht an meine Ratschläge. Also es ist eigentlich eher, es soll eher humorvoll sein. Und er gibt aber auch, und das ist eigentlich mein Punkt, er gibt ganz tolle Musik- und Buchtipps am Ende immer. Und das sind wirklich tolle Sachen, die er da empfiehlt.
Okay, verlinken wir. Ich höre auch mal rein. Ich habe euch ein Buch mitgebracht, was ich gerade lese.
Ein Roman?
Ja!
Das ist ja unerhört. Du liest ja sonst immer nur so Sachbücher, die dich weiterbringen, kognitiv.
Und also, und jetzt kommt meine These.
Okay.
Ich glaube, wenn Männer, die sich nicht so viel mit Ungerechtigkeit in der Ehe, Care-Arbeit und so weiter auseinandersetzen, ja? Mhm. Wenn Männer diesen Roman lesen, statt irgendein Sachbuch über Gleichberechtigung und so, lernen sie viel mehr, als wenn sie ein Sachbuch lesen. Also sie sollten diesen Roman lesen.
Jetzt bin ich mal gespannt.
Der Roman heißt Ava liebt noch. Mhm. Ich habe den schon letztes Jahr auf der Buchmesse gesehen und dachte, doch nicht. Und dann ist es mir aber irgendwie überall immer wieder begegnet und jetzt habe ich ihn gelesen. Und zwar geht es um Ava. Ava ist 43 Jahre, also bedeutend älter als ich. Und Ava hat 3 Kinder und ist verheiratet mit Ralf. Ralf hat eine Kanzlei und die beiden haben keinen Sex mehr und die haben sich auseinandergelegt. Ava ist zu 100% zuständig für die Kinder, weil Ralf bringt ja dicke Geld nach Hause und muss sich um die Kanzlei kümmern und so weiter. Also die leben nur noch nebeneinander her. Ava macht komplett die Care-Arbeit und fühlt sich auch nicht mehr als Frau. Sie haben auch vereinbart, bis der jüngste Sohn in die Schule kommt, geht sie nicht arbeiten und so weiter. Mhm. Und dann trifft sie Kiran. Kiran ist 24 und sie fängt mit ihm eine Affäre an. Mhm. Und das Coole daran ist, ich dachte nämlich vorher, das ist irgend so ein Roman, wo jetzt sie ihr Mann fremd geht und so. Mhm. Die Story ist irgendwie auch abgelutscht. Aber es ist so verwoben mit, dass sie einfach die Schnauze voll von der Care-Arbeit hat, dass sie sich ungerecht behandelt fühlt, dass Ralf, ihr Ehemann, auch so Strategien hat, um sie klein zu machen und so und als weniger wichtig. Und du bist die Chefin zu Hause und ich bin der Chef in der Kanzlei und so. Ja, all solche Dinge, die da wirklich so durchkommen, ne? Mhm. Und dann dreht sie sich um und denkt sich, leck mich.
Und dann dreht sie sich um zu Kieran und sagt, leck mich. Entschuldigung, das war
meine Güte, wir sind aber heute im Spicy Podcast. So,
das war jetzt total, ich weiß nicht, warum ich
das so schüttelt Julian.
Julian, können wir das rausschneiden?
Nein, das lassen wir
drin. Das schneiden wir jetzt nicht raus?
Nein, das schneiden wir nicht raus. Wieso? Du tust, als ob wir ständig was rausschneiden.
Nein, wir schneiden eigentlich fast nie was raus, aber das war jetzt wirklich sehr und.
Nein, das war schon okay. Also jedenfalls zurück zu Ava, ja. Ich glaube,
ist das Buch Spicy auch?
Nee, ich glaube, es ist jetzt nicht so New Romance.
Sowas muss man ja auch vorwarnen. Vielleicht wollen Leute das nicht. Oder wollen das gerade?
Nee, also es ist nicht sehr detailliert. Okay, also die Sexszenen sind nicht sehr detailliert. Ich werde nicht rot beim Lesen. Und das ist schon
was eigentlich, was dich rot macht.
Ich werde schnell rot. Also nicht so, ja egal.
Sieht dir auch alles man, nicht. Das ist ja immer noch kein Videopodcast.
Ja, ich
hier.
Bin jetzt aber auch nicht rot geworden. Auch nicht, als du leck mich gesagt hast. So,
du hast leck mich gesagt. Du hast angefangen.
Was ich sagen wollte ist, ich glaube, wenn Männer, das ist natürlich so ein klassischer Frauenroman, das lesen nur Frauen, aber ich habe mir so beim Lesen vorgestellt, wenn so ein Mann, ne, der sich überhaupt nicht für Care-Arbeit interessiert und so, ne, wo die Frau wirklich echt zurückstreckt und so und er macht Karriere und so weiter, ja. Wenn der diesen Roman lesen würde, würde der weitaus mehr mitnehmen, weil die Angst davor da ist, dass Kieran ins Leben kommt.
Dann würden sie sich bedroht fühlen und sputen.
Ja, aber vielleicht macht das auf anderen Ebenen nochmal was ganz anderes, als wenn jetzt irgendwie so ein Sachbuch daherkommt, dass der irgendwelche Daten, Fakten über Gender Gap und Renten App und Gesundheits Gap und Schlaf mich tot Gap alles dabei ist, weil das spricht die Männer nochmal auf einer Gefühlsebene an. Und da dachte ich, ja, Männer, lest dieses Buch. Frauen, schenkt euren Männern dieses Buch.
Das finde ich auch ein super Bogen jetzt, weil Merz spricht mit seinen Aussagen ja auch Gefühle an.
Ja, Friedrich Merz, lies das Buch.
Und deswegen auch nochmal ein besonderer Hörtipp an unsere Hörer da draußen. Ava liebt noch.
Ja, Lestipp. Aber gibt's auch als Hörbuch.
Habe ich Hörtipp gesagt? Ja. Achso, Hörtipp.
Hörtipp war der Podcast.
Lestipp. Genau.
Tipp ist, ja. Kommt alles in die Shownotes. Wir haben euch lieb. Bleibt lieb zueinander.
Schön, dass ihr da wart. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Dies war ein Podcast der Vereinten Evangelischen Mission. Wir hoffen, die heutige Folge hat dir gefallen und zum Weiterdenken und Nachfragen angeregt.
Falls ihr Fragen an uns habt oder uns Feedback geben wollt, freuen wir uns sehr darüber. Schreibt uns auf Instagram oder ganz klassisch per E-Mail an podcast@vemission.org.
Weitere Informationen findet ihr auf www.rassismusundkirche.de.
Mit dem Podcast wollen wir dazu beitragen, Kirche zu einem sichereren Ort zu machen. Daher versuchen wir, unterschiedliche Perspektiven hörbar zu machen und wissen gleichzeitig, dass wir nie alle Perspektiven abbilden können.
Wenn ihr das für eine gute Idee haltet und uns darin unterstützen wollt, schreibt über uns auf euren Social-Media-Kanälen oder lasst uns eine Bewertung bei Spotify oder iTunes da.
Danke für eure Unterstützung, fürs Reinhören und vor allem für all die Menschen, die den Podcast inhaltlich und persönlich mit Beiträgen bereichern.
Bis dahin mit den besten Grüßen von der VEM aus Wuppertal.